Es ist sein Lebenstraum. Simon Kunst will mit der Eishockey-Nationalmannschaft unbedingt zu den Paralympics 2026. Im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht der 38-jährige Torhüter über die Chance für die Qualifikation bei der WM, was ihm vor den Spielen durch den Kopf geht, wenn er mit Kopfhörern in der Ecke sitzt, und wie viele Koffer eigentlich mit zur WM müssen. Und natürlich haben wir auch wieder Updates von den anderen Vieren aus unserer Fünferrunde. Los geht's! Mein Name ist Philipp Wegmann und heute ist es endlich soweit. Wir komplettieren die Athletinnen und Athleten, die wir auf der Road to Mailand Cortina begleiten dürfen. Unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe sind wir ja seit Januar jeden Monat dabei, wenn unsere fünf ja alles dafür geben, bei den Spielen 2026 dann dabei sein zu können. Und heute erzählt uns Eishockey-Nationaltorwart Simon Kunst, wie das zumindest mit der Eishockey-Nationalmannschaft denn gelingen könnte. Grüß dich, Simon.
Moin, moin.
Simon, wir sprechen ein paar Tage, bevor du dann zur Para-Eishockey-WM in Buffalo, also in den USA, fliegst. Wenn du jetzt mal so in dich reinhörst, in dieser Vorbereitung vor dieser WM, ist das Vorfreude, ist das Anspannung, ist das Nervosität? Welches Gefühl überwiegt so für dich?
Ja, eigentlich ist es eher ja, freudige Erwartung, was uns, dass es dann auch langsam soweit ist, weil ja hat man lange darauf hingearbeitet und dann, ja, freut man sich, dass man es dann auch hinter sich hat irgendwann, weil ja, die Monate und die Wochen der Vorbereitung gehen dann langsam dem Ende zu und dann ist auch mal gut. Und ehrlicherweise freut man sich dann auch mal irgendwann, dass die Saison auch vorbei ist. Das sind so die Gefühle, wobei ich jetzt noch ein paar Tage vorher noch gar nicht so beim Turnier bin, sondern das wird dann erst losgehen, wenn ich im Flieger sitze, weil bis dahin ist noch das eine andere zu erledigen.
Wie zum Beispiel wahrscheinlich packen.
Genau.
Steht irgendwo schon der große Koffer und alles ist drin, weil gerade als Torwart, als Torhüter hat man ja immer das ein oder andere, vielleicht sogar mehr als die Kolleginnen und Kollegen und vor allem beim Eishockey immer das ein oder andere mehr als jetzt vielleicht jemanden aus der Leichtathletik.
Ja, definitiv. Also ich bin jetzt sowieso nicht derjenige, der perfekt beim Packen ist und ich arbeite viel mit To-Do-Liste und hoffe trotzdem, dass ich nachher nichts vergessen habe. Also ich habe auf jeden Fall andere Beschäftigungen, die ich lieber mache. Packen ist auf jeden Fall ziemlich weit unten auf meiner Liste von der Beliebtheitsskala. Ja, also meine Torhüter-Klamotten sind schon ziemlich groß, also sind ziemlich viel und die Tasche ist riesig. Und davon brauche ich auch noch zwei, weil wenn es dann, ja, dann mit den Fliegern losgeht, dann muss mein Schlitten nochmal extra verpackt werden. Die Feldspieler kriegen die in ihre Tasche mit rein und bei mir als Torwart passt das definitiv nicht. Das heißt, ich fliege mit zwei dicken Hockeytaschen, beide um die 30 Kilo nachher beladen und plus eigenen Koffer, wobei ich muss zugeben, da bleibt die Hälfte des Koffers für ja, eine eigene Decke frei. Also weil ich in der Zwischenzeit dazu übergegangen bin, egal wo ich hinfliege, mir eine eigene Decke mitzunehmen.
Der Komfort bei Simon Kunst immer ganz oben mit dabei. Also fährst du wahrscheinlich so mit vier Taxen dann zum Flughafen, um den ganzen Krempel darüber bringen zu können. Kommen wir mal so ein bisschen zur WM. Die besten 8 Teams der Welt sind am Start. Ihr spielt in einer Gruppe mit Kanada, China und Korea. Und obwohl es eigentlich die besten 8 irgendwie sind, treffen dann doch Welten aufeinander. Oder schätzen wir das falsch ein, etwas aus der Ferne?
Nee, das ist definitiv so. Also wenn man die Kanadier nimmt, die bei uns in der Gruppe sind, und auch die Chinesen, die spielen einfach nochmal in einer eigenen Liga. Die werden die Medaillen unter sich ausmachen mit den USA zusammen und den Tschechen dann in der anderen Gruppe. Und ja, dann kommt so das Teilnehmerfeld, Korea, wir, die Norweger und die Slowaken. Das ist dann nochmal so die anderen 4, die sich dann auf Augenhöhe begegnen werden. Also das muss man schon sagen. Kanada, China, da rechnen wir uns nicht besonders viel aus. Korea wird ein Gradmesser, wie gut sind wir unterwegs, wie stark sind auch die Koreaner. Aber die Vorrunde ist mehr oder weniger egal, sondern es wird dann auf das Überkreuzspiel ankommen. Also je nachdem, ob wir Korea schlagen oder nicht, wenn wir davon ausgehen, dass die Koreaner auch nicht die anderen beiden in unserer Gruppe schlagen, dann treffen wir entweder auf den Dritt- oder Viertplatzierten in einer anderen Gruppe und das sind dann die entscheidenden Spiele.
So ist es nämlich, das nochmal vielleicht kurz vor den Hintergrund, man könnte sogar alle Gruppenspiele verlieren und trotzdem zu den Paralympics fahren, denn wenn man Vierter wird in der Gruppe, spielt man gegen den Dritten aus der anderen Gruppe, da gibt es quasi nochmal so ein extra Halbfinale zwischen den Dritt- und Viertplatzierten und so könnte man irgendwie ins Spiel um Platz 5 rutschen und das würde ja für die Paralympics reichen. Wie schätzt du das denn ein? Werdet ihr Dritter, Vierter, beziehungsweise wie sind eure Chancen, egal gegen wen ihr dann ja in einem anderen Spiel spielt, ob jetzt die Slowaken oder die Norweger, den Platz 5 dazu erreichen?
Ich denke, alle Spiele, sowohl gegen Korea als auch dann in einer anderen Gruppe, dann das Überkreuzspiel, was auch immer wir dann kriegen werden, also Slowakei oder Norwegen, davon gehe ich zumindest stark aus, es sei denn, da überrascht einer von denen.
Stimmt, ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass das so ist. Es muss genau. Erst noch gespielt werden, aber genau, das mal angenommen, ja.
Genau, also man weiß nie, natürlich können die Slowaken oder die Norweger auch nochmal überraschen und vielleicht die Tschechen schlagen, wobei auch die die letzten Jahre sich sehr, sehr weiterentwickelt haben, aber man weiß nie und egal, gegen wen wir treffen, also die Koreaner, Norweger oder Slowaken, das sind alles 50-50 Spiele. Mit leichter Favoritenstellung für die anderen, das sehe ich schon so. Und trotzdem eigentlich 50-50, die Norweger gewinnen mal gegen uns, verlieren mal gegen uns. Die Slowaken sind in der Vorbereitung, meistens lassen die ein paar Prozent liegen und sind dann in den entscheidenden Spielen da, haben die letzten Jahre gezeigt. Und die Koreaner haben wir jetzt einfach schon lange nicht mehr gesehen, aber die letzten Aufeinandertreffen waren schon sehr auf Augenhöhe.
Wir sind sehr gespannt. Wir werden es auf jeden Fall dann hier im Podcast ja sowieso von dir hören, per Sprachnachricht oder auch selbst einfach einbinden, wie es denn am Ende ausgegangen ist. Für dich persönlich, was würde dir eine Teilnahme bei den Paralympics 2026 bedeuten? Es wäre deine erste Teilnahme und ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber so ein leicht fortgeschrittenes Sportleralter mit 38, langsam kommt man dann dahin. Was wäre es für dich persönlich für einen Schritt, diese Teilnahme?
Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es wäre ein Lebenstraum. Also seitdem ich diesen Sport betreibe, ist das große Ziel, weshalb ich auch ja immer mal wieder 4 Jahre dran gehängt habe, weil mein Körper signalisiert mir schon das eine oder andere Jahr, dass er schon ein bisschen was leisten musste und das wird nicht besser. Deswegen du bist mir kein bisschen zu nahe getreten. Ich frage mich jeden Tag, wie lange ich das noch durchhalte.
Ja, also nicht nur körperlicher Verschleiß. Du ordnest sowieso ja auch Familie, Freizeit, was sonst noch dazu gehört, diesem Ziel seit Jahren schon wirklich viel unter. Denkst du manchmal auch so in die Richtung, also jetzt hätte ich es auch einfach mal langsam verdient?
Nee, das ist kein Gedanke, den ich habe, weil verdient hat derjenige, der nachher gewonnen hat. Von daher, das muss man sich erarbeiten und dafür spielen wir einfach auch im Team. Ich denke, unser Team ja, hat schon so viel gezeigt und so viel auch geopfert. Wir waren so viele Jahre so nah dran, dass es eigentlich viel verhext ist, dass wir es seit 2006 nicht mehr geschafft haben. Das kann niemand irgendwie logisch erklären. Von daher würde uns, glaube ich, allen ein großer Stein vom Herzen fallen, dass, wenn wir es mal wieder packen, aber nur weil ich schon so viele Jahre probiere, habe ich es nicht automatisch einfach mal verdient, sondern ja, die Leistung muss stimmen, ich muss da sein, das Team muss da sein und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen Puck da dann noch so rausfische, dass es dann reicht.
Dann, ich glaube, wir dürfen das aber aus entfernter Sicht sagen, dass du es verdient hättest. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch nochmal, was du gerade sagtest, 20 Jahre später wäre dann langsam mal wieder Zeit für die deutsche Nationalmannschaft da teilnehmen zu können. Wir haben dich kennengelernt und du bist selbst ein offener, kommunikativer Typ und haben uns aber erzählen lassen, dass das auch mal anders gehen kann. Also nicht, dass du ein Blödkopf wirst, sondern dass es einfach auch anders gehen kann. Das hat nämlich dein Teamkollege aus Hannover und aus der Nationalmannschaft Felix Schrader uns erzählt. Da hören wir mal kurz rein.
Ja, in der Kabine hat Simon quasi zwei Gesichter. Also das ist einmal der Simon ganz normal beim lockeren Training oder bei Testspielen, wo man auch nochmal einen kleinen Witz am Rande bringen kann oder einen lockeren Spruch gedrückt bekommt. Und wenn es dann aber wirklich ernst wird und wir wichtige, entscheidende Spiele haben, dann ist Simon ja komplett fokussiert und sitzt mit seinen Kopfhörern in seiner Goalie-Ecke und konzentriert sich aufs Spiel und schirmt sich da so ein bisschen ab, um den Fokus halt beizubehalten.
Da muss ich natürlich direkt fragen, was läuft da dann auf diesen Kopfhörern?
Ja, da habe ich jetzt ein, zwei bestimmte Lieder, die da laufen, die muss ich leider für mich behalten. So. Die
aus Marotte oder aus Jugendschutzgründen?
Nee, aus Marotte. Nee, also klar gibt es auch den einen oder anderen Song, der vielleicht da aus Jugendschutzgründen nicht genannt werden würde, allerdings nie direkt vorm Spiel. Also da ist es schon irgendwie nochmal wichtig, dass ich für mich Musik höre, die mich dann nochmal ein bisschen pusht. Allerdings, ja, das ist seit Jahren auch so immer wieder dieselbe Playlist. Aber die ist gar nicht mehr so entscheidend, denn die blende ich eigentlich schon spätestens nach dem zweiten Lied aus. Und da läuft dann zwar was auf meinem Ohr, aber es geht eher darum, das Gequatsche der anderen nicht zu hören. Und dann, ja genau, bin ich sehr stark am Fokussieren und visualisiere eigentlich, was für Stürmer kommen auf mich zu, was ist deren beliebter Move, beziehungsweise mit welcher Hand schießen sie am liebsten und was glaube ich, welche Bewegung müsste ich machen, um dann genau entsprechend den Puck zu halten. Und da rufe ich mir immer wieder ja, positive Situationen ab, wo ich mal einen Puck ganz vernünftig gehalten habe. Und das gibt ja ein gutes Gefühl. Und dieses Gefühl versuche ich immer wieder zu speichern und mir dann eigentlich ja, so bewusst zu machen. Und dass ich das Gefühl dann einfach kurz vorm Spiel immer wieder habe, um so positiv wie möglich zu sein.
Aber kommst du denn aus diesem Tunnel dann auch nochmal raus? Also kommst du nochmal dazu, dass du die anderen dann, du bist ja einer der erfahrensten im Team, nochmal so mitreißt und ne, irgendwie so eine Ansprache machst oder nochmal so eine Motivation den anderen mitgibst? Oder wie siehst du da deine Rolle?
Nee, das überlasse ich anderen. Also da bin ich einfach, ich bleibe einfach weiterhin bei mir. Ich denke, das ist mein Job als Torwart, dann den bestmöglich auszuführen. Und so dass ich für die Jahre für mich gemerkt habe, klar, ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Ich versuche auch das Spiel von hinten ein bisschen zu leiten und Ansagen zu machen, aber mit so wenig Worten wie möglich, so klar wie möglich und ohne jetzt ja, da irgendwie noch mal rumzuquatschen. Das habe ich auch schon mal ein paar Jahre probiert, bin aber in der Zwischenzeit dabei, dass ich das weniger mehr ist für mein eigenes Spiel.
Wenn man in so einen Tunnel geht, dann weiß man ja eigentlich, man spielt von Anfang an. Wie ist denn aktuell so die Lage der Nationalmannschaft? Also wie hat sich die Torhüterfrage im Team entwickelt? Hattet ihr, also du und dein Torhüterkollege Veit Mühlhans, unter dem jetzt neuen Trainer dann Ole Sundstuhl, einen richtigen Zweikampf? Oder jetzt steht die WM an. Wie ist aktuell die Lage?
Ja, wir haben beide in der Vorbereitung etwa 50-50 Spiele bekommen, was jetzt für mich nochmal ein bisschen andere Situation ist. Das war selbst in den Vorbereitungen unter den alten Trainern, hatte ich größere Spielanteile. Deswegen ist es jetzt nicht hundertprozentig klar, wie da die Verteilung ist. Ich gehe aber selbstbewusst einfach davon aus, dass ich die entscheidenden Spiele machen werde. Wenn das nicht so sein sollte, bin ich damit total fein und hoffe einfach, dass Veit dann den Kasten sauber hält und uns zu Olympia bringt. Auch das ist mit ihm ganz offen kommuniziert und auch mit dem Trainer. Als es dann jetzt in der Vorbereitung ein bisschen weniger Spielanteile gab, da war ihm das nochmal wichtig, dass ich nicht angepisst bin. Und das habe ich ihm ganz eindeutig gesagt, so, dass ich das nicht bin und dass es egal ist, was er entscheiden wird, wenn er Veit ins Tor stellen wird, dass ich ihn voll unterstützen werde. Von daher, klar will ich spielen, aber wenn es so kommt, ist es für mich kein Problem, wenn uns das Ticket zu Olympia dann verschafft und Veit uns das Ding hält, dann alles cool.
Das Ziel, was am Ende über allem steht, im Teamsport ja immer umso wichtiger, egal welche Art von Zweikämpfen es da auf welcher Position gibt. Vor allen Dingen, weil eure Saison als Nationalmannschaft ja bis hierhin sowieso insgesamt durchaus aufwühlend war, nehme ich jetzt mal an. Im Dezember gab es die Trennung vom Trainerstab, dann hat es eine Weile gedauert bis Ende Januar, bis dann mit Ole Sundstuhl ein neuer vorgestellt wurde. Haben wir jetzt von außen so gedacht, ja, so ein Trainerwechsel, der kündigt sich ja auch ein bisschen vorher an. Das ist ja nicht auf einmal vom einen auf den anderen Tag so, okay, die sind jetzt weg. Das heißt also, man merkt das vielleicht schon ein bisschen vorher, Oktober, November, denkt man sich nicht dann, sag mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Wir haben im halben Jahr diese wahnsinnig wichtige WM. Gründe jetzt mal dahingestellt, meinetwegen, aber dass dann da nochmal so eine Unruhe eigentlich ja erstmal nochmal im Team ist, bevor es um diese wahnsinnig wichtige WM geht für die Qualifikation.
Ja, ja, da fragt man sich schon, also oder beziehungsweise mir war es bewusst, dass wir ein hohes Risiko damit gehen. Und das ist natürlich ein Sprung ins Ungewisse. Ja, und trotzdem nützt es ja nichts. Einfach nach vorne gucken und die Chance, die einem sich dann bietet, dann nutzen mit neuen Impulsen und mit der neuen Idee des Trainers. Und Von daher nützt es nicht, sich damit lange aufzuhalten, sondern einfach ja, Ärmel hochkrempeln und so hart wie möglich trainieren und so gut wie möglich dann zur WM zu fahren.
Eigentlich ja für den Trainer, für den Neuen dann auch wirklich eher eine undankbare Aufgabe, wenn man das so sehen will. Er wird sich am Ende natürlich zeigen, ob es das Risiko, ja, was heißt wert war oder ob es sich gelohnt hat. Und die Ergebnisse waren jetzt ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie schlagartig super. Trotzdem hast du auch in den Sprachnachrichten, die wir von dir bekommen haben, war es immer sehr positiv. Und es war so, es wird eine Linie eingeschlagen, es klappt immer besser im Zusammenspiel oder auch in der Zusammenarbeit. Was stimmt dich noch positiv für diese WM jetzt mit Blick auf eben dieses neue Trainergespann? Warum gehst du so optimistisch da rein?
Weil ich merke, dass das Team und also sowohl das Team auf dem Eis als auch das Team neben dem Eis eine Ruhe ausstrahlt. Und dass da jetzt keiner nervös wird, weil da ein paar Ergebnisse vielleicht jetzt auf der Anzeigetafel nicht so gestimmt haben, sondern wir haben einfach weiterhin unseren Weg verfolgt. Das finde ich erstmal ganz positiv. Wir haben zum Beispiel gegen Italien haben wir 4-1 geführt. Und das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung und haben dann das Ding nach Penaltyschießen verloren, 5-4. Und wir haben 4-1 geführt, glaube ich, zum Mitte des zweiten Drittels. Und alle haben einfach 10, 20% weniger gegeben, weil sie dachten, das Ding wäre durch. Und das ist einfach eine perfekte Erfahrung kurz davor gewesen. Wir sind einfach kein Team, was mit 80, 90% gewinnen kann, sondern wenn wir nicht 100, 120% geben, gewinnen wir kein Spiel. Das ist einfach eine super Erfahrung gewesen, um zu zeigen, wir müssen bis zur allerletzten Sekunde dranbleiben. Dafür hat uns auch schon zu oft, dann haben uns 10 Sekunden gefehlt für eine Olympia-Quali, und das darf uns nicht nochmal passieren. Und das finde ich zum Beispiel ganz positiv, dass uns so etwas nochmal passiert ist und wir trotzdem ruhig geblieben sind und versucht haben, aus dieser Testspielniederlage zu lernen. Und da gab es jetzt auch kein Angeschreie vom innerhalb des Teams oder Schuldzuweisungen, sondern das ist das Learning dann daraus.
Wir sind wirklich sehr gespannt, wie das bei der WM sein wird. Ich glaube, eine Motivation braucht ihr eigentlich nicht. Da seid ihr bis in die Haarspitzen, auch wenn das bei uns beiden, die wir wenig Haare auf dem Kopf haben, in die Bartspitzen vielleicht
Genau.
motiviert und sind sehr gespannt und drücken natürlich die Daumen. Wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Einblendung, denn wir möchten uns noch bei unserem Partner bedanken, denn dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und eben vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und damit gehen wir nach diesem Werbeblock in die zweite Halbzeit, beziehungsweise um im Eishockey-Sprech zu bleiben, so ein bisschen eher ins zweite Drittel dieser Podcast-Folge und starten mal, Simon, mit einem kleinen Update unserer anderen vier, die wir haben und starten dabei mit der Biathletin und Langläuferin Lynn Katzmeier. Die ist ja noch in der Schule, die Osterferien wurden mit Urlaub und bei den Eltern und wenig Denken an Schule bei ihr genossen. Und der Schnee, der wird in den kommenden Monaten weniger eine Rolle spielen. Aber das stört Lynn auch allgemein weniger.
Tatsächlich würde ich gerade auch nicht so auf Schnee wollen. Also freue ich mich echt mal aufs Sommertraining. Genau, weil jetzt geht es viel aufs Rad. Schöne lange Joggingtouren zu Fuß. Und machen wir oft, dass wir Stöcke dabei haben und dann am Berg quasi wie ein schnelles Wandern, sage ich mal, oder so ein Stück wie Nordic Walking. Das nennt sich bei uns Skigang, dass man quasi, ja, ich sag mal, so ein Stück der Langlaufbewegung näher kommt. Und das macht mir auch immer echt Spaß. Und da kann man sich auch im Freiburg rum echt austoben.
Das wird Lynn sicherlich machen, austoben. Dazu dann natürlich nochmal mehr in der nächsten Folge. Ende Mai kommen dann auch schon wieder die ersten Trainingslager. Und als nächstes machen wir nochmal Halt mit einem zweiten kleinen Update bei unserem zweiten Youngster, Monoskifahrer Leon Gensert. Der studiert ja Jura in Innsbruck und hat nach einem vollen Winter mit jeder Menge Training, Wettkämpfen, Krankheit war noch dabei, endlich mal Zeit, seine neue Heimat in Österreich ein bisschen besser kennenzulernen. Und in Anführungszeichen leider hat er natürlich dann auch mehr Zeit zum Studieren.
Uni ist jetzt natürlich ein bisschen mehr, weil ich im Winter nicht so immer dazu gekommen bin, alle Prüfungen mitzuschreiben, weil es sich einfach überschnitten hat mit Lehrgängen oder Rennen und die Zeit eh recht knapp war. Und dementsprechend versuche ich jetzt halt übers Sommersemester so viel zu machen wie möglich, Klausuren, die ich nicht mitschreiben konnte, oder Prüfungen nachzuschreiben. Und ja, das ist aber dadurch, dass das Skifahren jetzt wegfällt und man eigentlich nur noch ja, in Vorbereitung auf die nächste Saison von zu Hause aus trainiert, lässt sich das aber auch deutlich besser unterbringen.
Es lässt sich besser unterbringen, aber wir hoffen natürlich, dass Leon nicht vergisst, den Sommer auch noch zu genießen bei all den Klausuren. So, Simon, zurück zu dir. Jetzt hast du auch einen kleinen Eindruck mal von zumindest schon bei den ersten beiden bekommen. Die anderen beiden kommen gleich noch. Wir haben uns aber nicht nehmen lassen, um nochmal jetzt nochmal eine Stimme zu hören. Deinen Kollegen Felix Schrader auch nochmal zu dir befragt. Denn ihr seid ja des Öfteren auch dann wirklich ein bisschen länger unterwegs.
Wir sitzen durch die Nationalmannschaft, aber auch durch unseren Verein, die Hannover Ice Lions, ganz schön lange gemeinsam im Auto. Und ja, vorweg kann ich da eigentlich sagen, dass man super angenehm und ohne Stress mit dem Simon Auto fahren kann. Ja, das ein oder andere Mal gibt es auch noch mal so ein paar andere Sachen, die ihm während der Autofahrt beschäftigen. Das möchte ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen, aber im Großen und Ganzen kann man sich dann nicht beschweren und man kommt immer sicher ans Ziel.
Du hast jetzt gerade gelacht, als dieser Hinweis kam. Ich frage mich gerade, ob du Angst hattest, dass er da was erzählt oder ob du einfach ganz genau weißt, worauf er hinaus wollte. Darfst du davon was preisgeben hier im Podcast, was er da so meint, worauf er anspielt?
Also, ich weiß gar nicht genau, was er meint. Mir würden verschiedene Dinge einfallen. Also, ich bin ja auch oft Beifahrer, da kann man ja nebenbei auf jeden Fall auch mal ein bisschen Blick auf vielleicht ein Eishockeyspiel oder ein Fußballspiel werfen, ne? Als Beifahrer.
Bist du denn dann so nett, dass du wenigstens, ich sag mal, so eine Art Reportage mitlieferst, dass der Fahrer dann da mitkommt?
Ja, meistens wird es über Bluetooth dann direkt auf die Lautsprecher fürs ganze Auto gemacht. Also, ich gucke dann und der Rest kann hören.
Sehr gut. Das heißt, du bist eher Typ Beifahrer als Typ Fahrer?
Nö, je nachdem, was so die Mitfahrgelegenheiten so bieten. Da der Jörg Wedde, mit dem Felix und ich in Hannover spielen, der ist oft gerne Fahrer, aber ich habe gar kein Problem damit, auch Fahrer zu sein. Mein Auto begleitet mich schon eine lange Zeit und hat schon viele Kilometer fressen müssen durchs Hockey. Von daher, nee, ich bin sehr gerne Fahrer und mit Felix auch schon die eine oder andere Tour gemacht, ja. Da muss er dann immer noch mal meinen Musikgeschmack aushalten, aber da ist Felix flexibel.
Ich würde auch mal als Regel festsetzen, eigentlich Fahrer darf auswählen, was Musik angeht beim Autofahren.
Das ist auch, finde ich, genau die Regel. Es gibt da keine andere. Fahrer darf immer aussuchen, ja.
Wir sind da eben schon mal am Musikgeschmack entlang geschrammt. Was läuft dann im Auto, wenn du auswählen darfst? Darfst du da was sagen oder ist das auch eher ein Ritual, was geheim bleibt?
Nee, darüber kann ich reden. Also ja, viel Hip-Hop, also viel linken Rap eigentlich, so Waving the Guns, Pöbel MC, genau, das läuft viel. Manchmal auch noch, so aus alten Zeiten, noch ein bisschen Deutschpunk. Heute höre ich aber eindeutig mehr Hip-Hop und dann gibt es dann auch vielleicht auch nochmal das ein oder andere KZ-Album, was da läuft.
Okay. Du hast es gerade schon gesagt, das Auto hat viele Kilometer schlucken müssen. Du bist sehr viel unterwegs. Dazu, zu dem ganzen Eishockey, kommt noch eine leitende Position auf der Arbeit im Jugendamt Hannover. Das vereint plus dann das Privatleben. Was ist was, wo du gut runterkommen kannst? Also wo schaltet Simon Kunst mal ab?
Wenn ich mal ein Wochenende zu Hause bin, gibt es für mich kein besseres Schlafmittel, als mir Fußball-Bundesliga anzumachen.
Ist das jetzt ein Kompliment für die Fußball-Bundesliga oder ein Anti-Kompliment?
Nee, das ist schon, also es entspannt mich einfach. Dortmund kann ich meistens, da schlafe ich nicht ein, da fieber ich mit und bei allem anderen, was dann an Sport läuft, ist das einfach mal eine Zeit, wo ich wirklich gut auf dem Sofa einschlafe. Das genieße ich sehr, wenn ich denn mal ein Wochenende zu Hause bin. Ich bin so viel unterwegs, deswegen habe ich echt Schwierigkeiten, wenn du mich fragst, wobei kann ich runterkommen? Da fällt mir nicht viel ein, weil ich wenig Zeit habe zum Runterkommen. So fühlt sich das zumindest an, mit Arbeit, Training, den Spielen. Ja, und der Nationalmannschaft ist es schon sehr voll. Seit Oktober haben wir einen Hund, der nimmt dann noch die restliche Zeit in Anspruch.
Aber der kann ja auch vielleicht ein Ruhepol oder zumindest mal was sein, wo man auf andere Gedanken kommt oder so mal nicht mit Sport, Eishockey und Jugendlichen zu tun hat.
Definitiv, ja, genau. Man muss dann nur noch mal gucken, dass man ihn hier und da auch noch erzieht und nicht immer nur derjenige ist, der mit dem Hund irgendwie Gaudi macht. Von daher, ja, aber definitiv, also alle, die ein Haustier haben und die einen Hund haben, wissen, glaube ich, wie es das Leben bereichert.
Apropos Hund, Jugendamt, also junge Erwachsene, Jugendliche, Kinder, was ist da leichter zu hüten? Welcher Sack Flöhe, die Kids, der Hund oder die Eishockeykabine? Wo du einer der Erfahrenen bist, die vielleicht, ich sag mal, wo vielleicht einige hochschauen.
Ja, also die Eishockeykabine ist es definitiv nicht. Ich würde die ganz klar an dritte Stelle setzen von denen, die du gerade so aufgezählt hast. Ja, im Jugendamt ist es einfach, ja, so komplexe Arbeit, das ist ja auch nicht zu kalkulieren. Da geht es ja auch viel um ganz kleine Kinder. Die Jugendlichen, ja, ist schwierig. Aber ja, bei den ganz kleinen Kindern und den Familien steckt natürlich schon viel Arbeit drin. Wobei ich, du hast es erwähnt, da jetzt ein bisschen andere Position habe. Da müsste ich jetzt eher darüber reden, wie leicht es ist, ein Team zu führen. Aber ich kann sagen, für mein Team, das läuft weitestgehend ganz gut und gerade und macht es mir jetzt nicht allzu schwer.
Also der schwierigste, sagt Flöhe, die Eishockeykabine, ja. Die du aber ja ab und zu, zumindest haben wir uns das sagen lassen, oder du galtest lange als der Kabinen-DJ, der ja so ein bisschen, ich sag mal, zumindest die Richtung der Emotionen auch in der Kabine dadurch vorgeben kann. Hast du schon im Hinterkopf, um noch ein drittes Mal auf die Musik zu sprechen zu kommen, was passiert, wenn die Quali schafft? Hast du dir schon eine Playlist oder ein Lied dafür zusammengestellt?
Nee, da sind ja die Jungen auch nachgerückt. Also der Felix und der Leo Reimann, die sind da ein bisschen tonangebend, wobei Leo da jetzt auch schon nochmal versucht hat, das ein bisschen breiter zu streuen. Jeder kann was frei für die Playlist hinzufügen. Das haben die Jungen übernommen, das dürfen die auch gerne machen. Und dann wird auf jeden Fall irgendwas bescheuert, das wird definitiv laufen, da bin ich mir sicher. Ich bin ja jetzt nicht so der Ballermann-Typ. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Aber sollten wir das schaffen, ist mir das auch echt richtig scheißegal, was da für Musik läuft. Dann wird es ziemlich Eskalation. Also ich mache mir darüber aber keine Gedanken, weil das wird einfach so rausplatzen. Ja, fühlt sich jetzt schon komisch an, wenn ich dran denke. Und ich krieg's gerade gar nicht richtig in Worte gefasst, wie schön das wäre. Von daher nicht zu viel dran denken. Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns.
Erstmal ist es noch ein großer Schritt, das stimmt. Trotzdem wollen wir einen Gedanken da noch weiterdenken. Und zwar, wenn es klappt, bist du dann jemand, der sich auch so ein Tattoo stechen lassen würde? Kennt man ja oft von Athletinnen und Athleten, die sich die olympischen Ringe oder die paralympischen Sicheln haben stechen lassen. Wäre das so ein Ding für dich?
Ja, wahrscheinlich schon.
Welcher Ort am Körper?
Der Ort am Körper wäre noch nicht ganz festgelegt. Okay. Wahrscheinlich wird es irgendwo so, dass es eher für mich sichtbar ist und jetzt nicht für alle immer direkt sichtbar ist. Das wäre mir wahrscheinlich, also so ein gewisses Understatement soll schon noch dabei sein. Aber das könnte schon passieren. Ich bin noch komplett ohne Tätowierung in meinem Freundeskreis, bin ich damit fast der Exot. Sodass das schon hier und da ein Gedanke ist, mit dem ich mich sowieso schon länger beschäftige. Und ich weiß eigentlich, wenn es dazu kommen sollte, so, dann bin ich auf jeden Fall fällig, ja.
Dann ziehen die spätestens Freundinnen und Freunde ran auf den Tätowierstuhl.
Dann ja, geht nichts mehr. Ich bin glücklicherweise nicht sehr schmerzempfindlich. Von daher macht mir das jetzt nicht die allergrößten Sorgen. Es wäre dann so. Ich glaube, ich komm nicht drum rum.
Jetzt müssen wir aber natürlich in Gedanken auch leider mal den Gegenpol ausspielen, bevor du jetzt hier schon in Jubelträume verfällst oder wir beide. Sollte es nicht klappen, ist das aber ja nicht das Ende aller Tage. Es gibt noch ein Quali-Turnier im Herbst. Kannst du da kurz umreißen oder weißt du, wie das dann genau abläuft, wer da dann dabei ist? Also jetzt nicht genau welche Teams, aber also wie man sich dann da noch qualifizieren kann?
Da die Italiener ja als Gastgeber gesetzt sind, wird es einen Platz weniger bei dem Quali-Turnier geben, sodass es dann wahrscheinlich 5 Mannschaften werden oder ziemlich sicher 5 Mannschaften, die dann noch um die letzten 2 Plätze kämpfen. Also das werden dann die beiden Absteiger aus der AWM, also Platz 8 und 7, plus der sechste Platz aus der AWM und dann Platz 1, 2 und 3 aus der BWM. Da allerdings stark damit zu rechnen ist, dass die Italiener Erster werden, wahrscheinlich, also mindestens Zweiter bei der BWM. Alles andere wäre also so eine Überraschung, das kann ich mir nicht vorstellen. So dass es dann 5 Mannschaften, also 2 aus der BWM und 3 aus der AWM, um die letzten beiden Tickets dann spielen.
Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr dieses Nervenflattern nicht bekommen müsst, sondern dass sich das jetzt quasi schon bei der WM löst. Habt ihr denn, das mal etwas flapsig gefragt, für die WM überhaupt trainieren können? Denn wir haben gehört, dass es ja immer wieder zu Schwierigkeiten kommt, was die Eiszeiten angeht. Und du auch mal gesagt hast, ab Mai wird das immer noch mal schwieriger. Und jetzt ist nun mal die WM Ende Mai. Läuft dann da die Vorbereitung?
Ja, ist für uns in Deutschland sehr suboptimal. Wir waren jetzt noch mal in München auf dem Eis. Und das war jetzt unsere einzige Eiszeit im Mai. Wir halten uns fit, Krafttraining, Koordination. Wir haben in Hannover einen Außenplatz eigentlich für Inline-Hockey. Da sind wir unserem Verein sehr dankbar, dass wir den nutzen können. Zumindest für die Feldspieler ist das jetzt nochmal eine gute Trainingsmöglichkeit, dass sie zumindest Schusstraining machen können dort. Für mich als Torhüter ist das ein bisschen schwierig, weil mir so die Bewegungsabläufe dafür fehlen. Da ist es einfach so, dass ich dann nur die Hand hochhalten könnte, um den einen oder anderen Puck irgendwie in meine Fanghand zu kriegen und in die Stockhand. Aber genau, das muss jetzt alles auf Eis laufen. Ist jetzt nicht das erste Mal für uns. Wir kennen die Situation schon von den letzten WMs, aber sehr suboptimal, was so den letzten Monat vor der WM dann angeht. Da haben es andere Nationen dann doch schon noch mal ein bisschen leichter.
Wie zum Beispiel wahrscheinlich auch die Norweger, wo der neue Trainer von euch herkommt. Was sagt der dazu? Oder hat er vielleicht nochmal einen anderen Einfluss oder andere Kontakte, die er mitbringt, dass man da nochmal an mehr Eiszeiten kommen könnte zum Beispiel?
Das war jetzt nicht Thema. Ich glaube, der muss einfach mit dem arbeiten, was er bei uns vorfindet. Und das sind nun mal leider die Rahmenbedingungen. Wir sind jetzt nicht noch ein paar Mal nach Norwegen geflogen oder in Länder, wo dann noch Eis wäre. Das ist, glaube ich, auch immer so eine Budgetfrage. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass die Koreaner, die ja dann unser Gruppengegner sind, schon seit 2 Wochen in den USA sind. Und da fragt man sich so, und mit den Rahmenbedingungen, mit denen wir so unterwegs sind, wie können die sich das auch urlaubstechnisch leisten, einfach mal 4 Wochen in den USA zu sein? Und das spricht dann einfach dafür, dass die auch nach ihren Olympischen Spielen 2018 da unter Profibedingungen unterwegs sind.
Die Bedingungen alles andere als optimal für die Eishockey-Nationalmannschaft. Zwei andere, die sich weniger Sorgen machen müssen um die Qualifikation, das sind Christian Schmid und Annalena Forster. Die sind nämlich beide so gut wie qualifiziert und damit nochmal eine ganz kleine Runde Updates, denn auch mit nahezu sicherer Qualifikation steht natürlich die Zeit nicht still. Und bei Annalena Forster ist nach dem Gesamtweltcup-Sieg nach Urlaub und nach letzten Trainingslagern auf Schnee das Skitraining erstmal vorbei.
Dafür stehen bei mir jetzt vor allem auch im Voraus von den Paralympics dann doch auch mehr Öffentlichkeitsarbeit an, auch Sponsorentermine, für die ich ja im Winter auch keine Zeit habe. Und dann natürlich das tägliche Athletiktraining und Regeneration, muss man auch immer mit einplanen. Physio, Mentaltraining, ja, das gehört so alles zum Alltag eines Athleten dazu.
Außerdem kommt bei ihr noch eine Weiterbildung an der Fernuni dazu. Also ordentlich was vor in den 3 Monaten Sommerpause bei ihr. Gute Neuigkeiten, weil wir es immer wieder angesprochen haben, gibt es auch vom deutschen Para-Snowboard-Nachwuchs. Denn bei einem Sichtungslauf, da haben sich 3 Athleten präsentiert und könnten in Zukunft das Nationalteam um Christian Schmid verstärken. Da bleiben wir für euch natürlich dran. Und Christian selbst hat durch seinen mega überraschenden 4. Platz bei der Snowboard-WM das Ticket für Mailand Cortina quasi sicher. Und um bestmöglich vorbereitet zu seinen 2. Spielen zu fahren, will er im Sommer nochmal gezielter trainieren. Im Raum stand dann eine Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Stuttgart. Und da hat sich Folgendes ergeben.
Und zwar haben die mir ein kleines Budget gegeben, dass ich nochmal im Nachbarort im Fitnessstudio nochmal intensiver trainieren kann. Da kommt dann auch ein Trainer vom Olympiastützpunkt Stuttgart auch zu dem Fitnessstudio und stellt mich da ein. Und da gehen wir nochmal die ganzen Themen durch. die wichtig sind, die bei mir trainieren müssen. Er macht einen Trainingsplan fertig und wird mich da auch dann weiterhin begleiten, wenn Bedarf besteht. Und da kann ich dann mit dem Budget dann bis zum nächsten Paralympics dann trainieren gehen, noch zusätzlich.
Das hört sich erstmal gut an für Christian Schmid. Was er da genau macht, aber mit dem Olympiastützpunkt, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Kleiner Spoiler, da geht es nämlich darum, wie unsere Athletinnen und Athleten als Wintersportler eigentlich durch den Sommer kommen. Und genau, Simon, von dir hatten wir das schon gehört. Nach der WM geht es erstmal auf ein Festival und Co. Aber von dir hören wir natürlich dann trotzdem, wie es trainingsmäßig eventuell durch den Sommer geht. Und nochmal ein ganz, ganz kleiner Hinweis zu unserem Partner-Podcast, dem Team Deutschland-Podcast. Da ist in der aktuellen Folge Vinzenz Geiger zu Gast. Und der nordische Kombinierer, der ist in der vergangenen Saison Gesamtweltcupsieger geworden. Mit dem Oberstdorfer hat der Kollege über die zurückliegende WM, Olympiamedaillen, wie es die Sprintspezialisten im Sommer vorbereiten und natürlich über die anstehenden Winterspiele 2026 gesprochen.
Für mich liegt natürlich der Fokus auf den Spielen nächstes Jahr, das ist ganz klar. Ich war schon zweimal bei den Spielen dabei, bin auch schon zweimal Olympiasieger geworden und ja, nächstes Jahr in Mailand-Cortina das erste Mal in Europa für mich. Ja, da ist die Motivation schon sehr, sehr groß.
Und ich glaube, das gilt wirklich für alle, egal ob olympisch oder paralympisch. Also der Team Deutschland Podcast da gerne mal reinhören und abonnieren, dann seid ihr auch da, was das Olympische angeht, immer auf dem neuesten Stand. Simon, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, musst du uns noch einen Satz vervollständigen, den wir alle bisher gefragt haben. Du darfst da vollkommen offen interpretieren, Menschen, Orte, Events, was auch immer dir dazu einfällt. Und zwar, meine Road nach Mailand-Cortina führt über
Norwegen.
So einfach geht's. Willst du das noch vielleicht etwas ausführen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir auf Norwegen treffen. Also entweder im ersten Überkreuzspiel oder spätestens im zweiten. Würde mich nicht wundern, weil wir so oft jetzt die Schläger gekreuzt haben, so viel Vorbereitung gegen die gespielt haben. Ja, ich würde mich auf das Duell freuen. Irgendwie ist das irgendwie so, dass ich einigermaßen, glaube ich, einschätzen kann, welche Stürmer da auf mich zukommen, wo die hinschießen wollen. Auf das Spiel würde ich mich wirklich freuen und ich glaube, das wird auf jeden Fall mindestens, ja, oder wird der Gegner, ist die Frage nur, ob im ersten oder im zweiten Spiel, aber an denen kommen wir nicht vorbei.
Und ihr habt mit Trainer Ole Sundstål, also eurem Trainer, ja noch einen, der vielleicht noch die eine oder andere, den anderen Kniff gegen seine Landsleute in der Hinterhand hat und euch da helfen kann.
Ja, das läuft mit Härte. Also wir müssen die volles Brett körperlich aus dem Spiel nehmen. Und das ist unser Spiel.
Das sind nicht die allerpositivsten Worte, aber trotzdem würde ich sagen, Simon, vielen Dank. Mit Härte, manchmal geht es so, vor allen Dingen wo nicht, wenn dann im Eishockey, würde ich eigentlich mal sagen. Ab jetzt gilt es dann Daumen drücken für die WM und hoffentlich damit die verbundene Teilnahme bei den Paralympics. Du wirst uns berichten. Danke dir für das Gespräch.
Ich danke vielmals, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und für euch gilt erstmal, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das natürlich. Gebt uns gerne eine Bewertung. Ich bin Philipp Wegmann und ich mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss und ciao.